erst an. Viele sind schon immer dabei. Doch eines haben wir alle gemeinsam. Wir spielen in einer anderen Liga. Und wir sind stolz, euch ein Zuhause zu geben. Admiral, Wetten in einer anderen Liga.
Sam und Noah wissen, wie man mit wenig Einsatz noch mehr rausholt. Ihr bester Hack? Vinted. Du kannst Sachen hochladen, aus denen deine Kids rausgewachsen sind und mühelos Geld verdienen. Ohne Verkaufsgebühren. Du nutzt es nicht? Verkauf's einfach. Hol dir die Vinted-App.
Du willst mehr? Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore.
Talk und Tore. Der Klassiker. Seit 19 Jahren. 499 Sendungen. Über 1500 Persönlichkeiten. Mehr als 600 Stunden Talk, Diskussionen, Gespräche und unzählige Geschichten. Zum 500. Mal Talk und Tore. Die Jubiläumssendung. Jetzt live auf Sky.
Einen wunderschönen Abend. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich bei uns im Sky-Studio zum Abschluss quasi dieses Bundesliga-Sonntags, nachdem es dann auch noch Riesenrad heute gibt. Zuerst diese Talksendung, und es ist eine besondere, Sie haben sie gehört, eine besondere Ausgabe, denn es ist die 500. Sendung von Talk und Tore. Es wurde einiges gesprochen in den letzten 19 Jahren. Es kommt hoffentlich viel Spannendes heute dazu. Wir haben uns viel Mühe gegeben, heute sehr interessante Gäste zu finden, wie immer natürlich, aber heute ist es ein besonderer Fußballgipfel, wenn ich das so sagen darf. Darf ich Ihnen die Gäste ganz herzlich vorstellen. Zu meiner rechten Präsidenten des ÖFB, Klaus Mitterdorfer, freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Gerne.
Christian Ehmbauer, schon oft bei uns gewesen zu den unterschiedlichsten Themen, auch heute wieder. Schönen
Danke.
Abend.
Danke.
Carina Wenninger, auch das erste Mal heute bei uns, ehemalige ÖFB-Teamkapitänin und jetzt Managerin der Frauen-Bundesliga. Und es geht natürlich nicht ohne einen Experten, der sehr geschätzte Sky-Experte Peter Stöger.
Servus.
Schönen Abend an die Herren und an die Dame. Ich freue mich sehr, dass auch eine Dame heute zu Gast ist. Sie haben immer die Möglichkeit, heute Fragen zu stellen, und wir werden die dann einfließen lassen in unsere Diskussion. Herr Präsident, darf ich mit Ihnen beginnen? Ich habe schon gesagt, der erste Besuch bei uns hier im Studio, seit Sie zum Präsidenten gewählt wurden und dann gleich in der Jubiläumssendung. Das kann sich sehen lassen. Freuen Sie sich, dass Sie heute hier bei uns sein dürfen?
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ich muss sagen, ich bin jetzt den 58. Tag im Amt, und das waren schon einige spannende Themen, die auf mich zukommen sind, und ich versuche das halt mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Normalität bestmöglich zu bewerkstelligen. Wenn es wichtig ist, mir, das beginnt beim Präsidium des ÖFB, dass da wieder eine Gemeinsamkeit entsteht und dass da ein gemeinsamer Weg gegangen wird und dass wirklich die unterschiedlichen Facetten des Fußballs im Spitzensport, im Amateursport, im Nachwuchssport, bei den Frauen und Mädchen, dass die im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche Eigeninteressen oder Befindlichkeiten. Und wenn das gelingt, dann ist ein Stück weit schon geschafft. Und daneben haben wir ja mit der Nationalmannschaft jetzt in den nächsten Tagen eine spannende Herausforderung beim Schwedenspiel. Das erzeugt auch diese positive Energie, die vom Team ausgeht. Erzeugt jetzt auch eine gewisse Ruhe, dass man im Hintergrund wirklich andere und wichtige und notwendige Themen auch abarbeiten können.
Ja, waren viele Themen dabei, die Sie schon angesprochen haben. Wir werden ein paar dann aufgreifen. Peter, wir müssen heute ja vorsichtig sein. Ich bin umgeben von Juristen.
Pass auf,
wir dürfen heute nichts Falsches sagen, aber hat den Jurist schon ein bisschen durchkommen gehört, gleich Plädoyer gehalten, gleich alles auf den Tisch geworfen. Aber ja, müssen wir vorsichtig sein, oder? Du wirst aufpassen, dass...
Ja, du musst aufpassen. Ich sage, wie ich mir es denke. Okay? Schauen wir mal, was passiert.
Ja, Christian, jetzt gesagt, Sie waren ja schon öfters bei uns, auch im Rahmen dieser Sendung. Und generell, wissen Sie, wie oft Sie schon bei Talk und Tore waren? Ich weiß es nicht, darf ich gleich dazu sagen.
Ich würde fast schätzen, so 7, 8 Mal.
Immer angenehme Themen, oder?
Natürlich, natürlich. Bürotechnik ist immer das schönste Thema, Sicherheit. Und,
ja, aber heute, wir schauen ja auch ein bisschen zurück auf Talk und Tore und generell 50 Jahre Bundesliga, ja auch ein Thema, das gut dazu passt. Also heute soll es nicht zu kritisch werden, sage ich jetzt einmal so. Wobei ich natürlich nicht weiß, wo sich die Diskussion hin entwickelt.
Nein, das Wichtigste ist einmal eben auch danke für die Einladung und vor allem herzliche Gratulation zur 500. Sendung. Das ist, glaube ich, gerade in der schnellen Sportmedienwelt keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, als Bundesliga-Vertreter kann man auch stolz sein, dass die Bundesliga ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die 500. Sendung schon stattfindet und dass das hoffentlich noch sehr lange so sein wird.
Ja, und es gibt ja immer einiges zu diskutieren. Carina, Sie waren auch sehr viel unterwegs in den letzten Wochen, haben eine Tour durch die Bundesliga gemacht in Ihrer Funktion als Managerin der Fußball-Frauen-Bundesliga. Wie sehr haben Sie sich schon gewöhnt, dass eben Medien, und das kennen Sie natürlich aus Ihrer aktiven Karriere, aber jetzt in der Position dazugehören zu diesem ganzen Spiel? Wie geht man da vielleicht jetzt anders damit um?
Ja, also ich glaube, mir war es als Spielerin schon auch immer bewusst, aber ich glaube, gerade in Österreich ist ein sehr, sehr großes Thema schon auch die Vereine zu sensibilisieren. Ich glaube, in der Männerbundesliga ist das schon anders. Ich glaube, da kennt man das noch mehr. War schon ein großer Lernfaktor, würde ich sagen, einfach auf dieser Tour, Vereinstour und eben auch, wo wir alle Medienhäuser besucht haben, Bindungsstelle zu sein und ein Stück weit auch zu vermitteln, dass man einfach auch den Frauenfußball noch sichtbarer macht, noch präsenter macht. Ich glaube, da gibt es einfach einiges zu tun und ich glaube, da kann man ein Stück weit mithelfen, dass das Ganze einfach ein bisschen proaktiver dann auch abläuft seitens der Vereine.
Wie viel Zeit haben Sie grundsätzlich, Passivfußball zu konsumieren, sei es jetzt den rollenden Ball oder eben dann Talksendungen wie die unsere?
Ich finde immer Zeit. Mir macht Spaß, ich liebe Fußball. Ich schaue mir gern Sendungen wie die heutige an. Ich schaue mir gern Spiele an. Das ist dann einfach alles durch die Bank und macht einfach Spaß und deswegen, ich freue mich sehr, heute da zu sein und ich glaube, es wird eine coole Runde, ein cooler Austausch.
Ja, es waren ja schon einige Gäste hier bei uns, bei Talk und Tore, bei Sky. Ich würde vorschlagen, wir schauen nochmal zurück auf die letzten 19 Jahre, wer da aller dabei gewesen ist, was es zu lachen gab, wo gestritten wurde und was sonst noch für Highlights dabei gewesen sind.
500 Mal Talk und Tore seit 2004 oder anders ausgedrückt. Die Teenagerjahre unserer Talksendung sind gezählt. Vieles hat sich in den vergangenen 19 Jahren verändert. Aber eines ist nach wie vor Fakt.
Sonntag ist der Tag.
So, ich sag da, Herr Köpfe.
Was ist jetzt wie ein Blödsinn wieder?
Nein, ist schon klar, ja.
Der Tag mit Talk und Tore.
Super war das. Danke.
Jubiläumssendung, das bedeutet natürlich auch irgendwie.
Man trifft sich immer wieder, könnte man fast sagen.
Kommen halt alte Kamellen wieder hoch.
Gehen wir an. Täglich grüßt das Murmeltier.
Angenehmen Abend, herzlich willkommen, begrüße Sie bei Talk und Tore.
600 Stunden Fußball-Talk in 19 Jahren.
Bist du deppert?
Mehr als 1500 Gäste. Hallo. Die Größen des österreichischen und internationalen Fußballs, alle waren sie da.
Herr Janoschko, können wir ganz kurz reden? Herr Janoschko, was ist? Gibt es einen Maulkorb bei der Austria oder was?
Nein, ich rede nur bei Talk und Tore.
Was für Wladimir Janoschko gilt, gilt auch zum Beispiel für den Jungen David Alaba.
Ja, ich bin jetzt kein Spieler, der so gern in der Zeitung halt mit der Zeitung redet oder jetzt bei solchen Terminen ist, aber ich weiß, dass das zu meinem Beruf dazugehört und ja.
Ich sage Dankeschön, dass Sie auf alle Fälle da sind.
So viel Erfahrung, so viel Fußballwissen, so viel Prominenz, die über die Jahre in dieser Sendung über Fußball philosophiert.
Win with style. Nicht nur gewinnen, denn die Ambition ist sehr hoch.
Die Schwäche ist, dass man so gut ist, dass man oft ein bisschen fahrlässig wird.
Ich habe gelernt, wenn man gut ist oder gut war, soll man immer sagen, es geht noch besser.
Die Leute sagen immer, offensiv, defensiv, interessiert mich nicht. Ist wichtig, nur sind viele Tore geschossen und wenig bekommen. Das ist wichtig.
Oliver Glasner wird Oliver Glasner bleiben. Und ich glaube, von mir kriegt man immer Ehrlichkeit.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das, was du als Trainer im Kopf hast, du dass das so vermitteln kannst, dass es in die Köpfe der Spieler geht, weil dann tust du dir grundsätzlich in allem leichter.
Ich habe gelernt, es ist nicht, was ich sage, aber was sie hören.
Talk und Tore einfach immer ein Volltreffer, immer fundiert, immer unterhaltsam, immer hochklassig.
Ronaldo.
Live. Das bedeutet eben ganz viel Spaß, aber auch glattes Parkett und Anekdoten. Ganz viele Anekdoten, ganz viel zu erzählen.
Es gibt den ÖFB nur, der besteht nur aus persönlichen Eitelkeiten.
Entweder habe ich was zum Reden, sonst kann ich ein Busfahrer werden oder Zeitwart. Entweder bin ich ein Macher oder bin ich keiner. Ich meine, das ist okay, ich schaffe gerne an.
Ich bin einmal gefault worden gegen Weißrussland, kommt da bei 3-0 mit dem Ball in der Hand zu mir. Ich liege nur am Boden, denke mir, der Toni, der wird mir doch nicht den Elfmeter schießen lassen, ich kenne ihn so gar nicht. Kommt der Herr und sagt, Herzl, bleib liegen. So, Toni, was ist los? Sagt er, ich habe gerade einen Sprint gemacht, ich muss noch ausatmen.
Das Gefühl kannte er nicht.
Bin ich zum René gegangen, sage ich, du René, auf dein Leibal kommt Sperm Booster. Boah, ich gesagt, du geht, boah, du kannst mir nicht Sperm Booster auf mein Leibal schreiben. Da habe ich gesagt, du, okay, was hätten wir als Alternative anzubieten, René? Jeder Schuss ein Treffer.
Es war ein Tag eines Wiener Derbys, das die Wiener Austria gewonnen hat.
Gegen wen?
Naja, Wiener Derby.
Achso, ich habe nicht aufgepasst, entschuldige. Ich wollte es nicht hören.
Immer schön aufmerksam bleiben. Noch Fragen?
Wie geht's mir?
Mir geht's gut und wie geht's mir?
War schön, mir geht's immer gut.
Dankeschön, ich liebe mich.
Ich liebe dich auch.
Und alle lieben Talk und Tore seit 2004.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle natürlich auch an Hans Krankl. Er weilt in Italien, wie immer im Sommer, sonst wäre er natürlich hier gewesen, aber genießt den Urlaub. Also dann dieser Stelle schöne Grüße. Herr Präsident, er hat gesagt, der ÖFB besteht nur aus persönlichen Eitelkeiten und die Sendung liegt schon ein paar Jahre zurück. Hat sich seitdem etwas geändert?
Ja, das ist ja eines der großen Themen und Probleme. Ich glaube, und das gilt und das ist eines meiner Ziele, dass wir das schaffen, dass wir wirklich an einen Strang ziehen, im höchsten Gremium des ÖFB, dass eben genau diese Eitelkeiten, Befindlichkeiten, dass es die eben nicht gibt und dass wir wirklich gemeinsam schauen, dass es im Fußball in Österreich weitergeht, in der Spitze, in der Breite, in allen Segmenten dieses Sports, und das war ein schönes Ziel. Ich kann es Ihnen nicht versprechen, dass ich das schaffe, aber ich werde es probieren.
Ein schönes Ziel. Peter, du warst ja, wie gesagt, auch sehr oft Teil unserer Sendung in den unterschiedlichsten Funktionen, möchte ich sagen, genau. Als Trainer, Sportdirektor, Spieler. Ja. Vielleicht auch. Ist das ausgegangen?
Es war knapp.
Wie hat sich auch Talk und Tore entwickelt? Auch was den Umgang mit den Medien betrifft? Also vom Hans Krankl würde man so einen Satz heute auch noch hören. Aber manche andere Aussage, die da getätigt wurde, würde es dies heute auch noch so geben?
Ja, ich glaube, die Mutigen lassen immer noch alles raus, was ihnen am Herzen liegt. Nicht? Aber es ist schon so allgemein ein bisschen, sind die Leute schon vorsichtiger geworden. Weil es halt vieles schnell polarisiert, weil natürlich die neuen Medien alles zerfledern in alle Richtungen, weil du Millionen Likes kriegst für etwas, wo du gar kein Like haben willst und geschimpft wirst, was du dir denkst, du hast eigentlich was Gutes machen wollen. Das ist die Gruppe derer, die was bewerten, was du sagst, ist auch nicht mehr sichtbar. Das ist die Problematik. Also Leute sitzen irgendwo im Keller und schreiben sie die Finger wund und es passiert aber was damit, leider Gottes manchmal. Und deswegen sind viele Leute vorsichtiger geworden, aber ich glaube, es gibt die Typen, gibt es immer noch und Dinge werden sich halt leider Gottes nicht so schnell verändern und es ist halt permanent mit Arbeit auch verbunden. Ja.
Ja, schauen wir mal, was die Herrschaften und die Damen heute schreiben nach der heutigen Sendung. Jetzt blickt Talk und Tore natürlich auch immer auf die aktuellen Geschehnisse. Deswegen wollen wir das natürlich auch heute machen, auch wenn es eine besondere Sendung ist. Es wurde ja heute die 6. Runde absolviert, beziehungsweise abgeschlossen. Und Salzburg setzt den Erfolgslauf fort. Die Bullen haben auch das 6. Spiel der aktuellen Saison gewonnen. Wir sehen da noch einmal die Tore. Roko Šimić heute mit seinen ersten beiden Toren in der Bundesliga. Carina, wie verfolgen Sie auch die Geschehnisse in der Admiral-Bundesliga, also der Herren? Wird es wieder so eng wie im Vorjahr? Was glauben Sie auch? Sie sind ja in Graz auch immer wieder, haben Sturm, glaube ich, auch auf die Beine geschaut. Wie schätzen Sie das Ganze dieses Jahr ein?
Ja, ich glaube, spannend. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich Sturmsympathisant bin. Würde mir natürlich auch wünschen, wenn sie da oben mal was ändert. Ich glaube schon, dass sie gut gestartet sind, dass die Mannschaft langsamer ist, gerade was Sturmen betrifft. Ich glaube, spannend. Die ein oder andere Überraschung gibt es schon. Ich glaube, der Last kommt langsam. Mich würde es freuen, wenn es einfach lang offen ist. Ich glaube, ich traue Sturm zu, dass sie Red Bull fordern. Und mal schauen, wer da noch so mitmischt. Aber ich glaube, das wird spannend.
Gegner Peter von Salzburg war ja heute Rapid. Wieder mal nicht gewonnen gegen Salzburg. Mittlerweile das letzte Mal 2019 der Fall gewesen. Grundsätzlich jetzt schwierige Wochen für Rapid gewesen. Das Aus im Europacup, jetzt da die Niederlage. Siehst du da die Gefahr, dass vielleicht ein wenig ein Knacks bei Rapid dadurch vielleicht entsteht?
Na, ich glaube, den Knacks haben sie ja schon mal gehabt, da haben sie sich rausgearbeitet, ja, schön in der kurzen Saison, muss man sagen, da hat es ja schon viele Diskussionen gegeben, sie haben ordentliche Spiele gemacht gegen Fiorentina, finde ich. Also es ist jetzt auch noch keine Schande, gegen die Mannschaft auszuscheiden, ich glaube, sie haben es gut gemacht. Und in Salzburg ist es halt schwer, ne? Das ist jetzt ja schon 10 Jahre bekannt, dass es dort nicht so leicht ist, Punkte mitzunehmen. Also ich mache mir um Rapid jetzt in der Saison nicht so ganz große Sorgen. Sie haben aber auch nicht die Mannschaft, dass ich sage, dass sie die Salzburger oder die Grazer in der Einschätzung jetzt einmal auch wirklich fordern können. Wir wissen, dass es eine Punktehalbierung irgendwann einmal gibt und dann wird man schauen, was ist. Aber die werden sicher unter die 6 sein und werden wieder um die Europacup-Plätze spielen. Das ist meine Einschätzung von dem, wie sie es aufgestellt haben. Deswegen finde ich es auch ein normales Ergebnis. Da kannst du nicht damit spekulieren, dass du noch einen Europacup in Salzburg gewinnst.
Ja, was positiv ist bei Rapid, ist, dass Rapid 3 Spieler stellt im Kader von Ralf Rangnick, was jetzt den kommenden Lehrgang betrifft. Generell sind es 5 Spieler aus der Bundesliga, die einberufen wurden. Was sagt das auch über die Qualität der Admiral-Bundesliga aus?
Ja, ist für uns natürlich enorm wichtig, aber ich betone immer wieder, es geht ja nicht nur ums A-Nationalteam, sondern unser Ziel auch in unserer Strategie ist natürlich vor allem, wenn man die Admiral zweite Liga nimmt und die Admiral Bundesliga auch in den Nachwuchsteams viele Spieler zu haben. Und unser Ziel ist ja im 25 in Österreich fertig ausgebildete Spieler in den Top 5 Ligen zu haben und dass natürlich diese Spieler dann naturgemäß auch vorrangig das A-Nationalteam bestücken, ist klar, aber umso erfreulicher ist, dass wir jetzt 5 Spieler auch wieder im A-Team Kader haben. Aber ich glaube, wir müssen von unten beginnen, also vom jüngsten Nachwuchsteam bis nach oben. Und wenn da die Ausbildungspyramide passt, dann werden wir im A-Nationalteam natürlich hauptsächlich immer Legionäre haben.
Ja, und das A-Nationalteam ist halt das, über das die Menschen hauptsächlich sprechen. Jetzt kommen da spannende Spiele auf die Mannschaft zu. Sie haben es schon erwähnt, Herr Präsident, das Spiel gegen Schweden. Es kann ja schon eine Vorentscheidung fallen, oder es hat einen vorentscheidenden Charakter. Wie schätzen Sie dieses kommende Spiel gegen die Schweden ein und generell auch die Stimmung? Man hat das Gefühl, seitdem Ralf Rangnick Trainer dieses Teams ist, dass ein gewisser Ruck durch Fußball Österreich gegangen ist. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich habe vor circa 2,5 Monaten das erste Mal Kontakt mit den Spielern und auch mit dem Trainerteam gehabt und ich habe das so empfunden, dass da ein Team am Werk ist, das nicht nur eine gute Qualität hat, sondern die sind auch Menschen, die zusammenhalten und die einen Weg gehen wollen. Und das stimmt mir eigentlich positiv, dass diese Kombination guter Qualität, Trainerteam und Spieler, aber auch Einstellung, Herz, Leidenschaft, das kann für wirklich sehr viel Positives sorgen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Schweden ein gutes Spiel spielen werden. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwelche Rechenbeispiele anzustellen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, den Weg nach Deutschland. Und ich bin auch fest davon überzeugt, mit diesem Team insgesamt, dass wir bei der Europameisterschaft dann eine gute Figur abgeben werden.
Ja, auch weil Sie keine Rechenspiele tätigen wollen, wir können uns trotzdem die Tabelle anschauen in der EM-Qualifikation in der Gruppe der Österreicher. Wir sehen es da, Österreich ungeschlagen nach 4 Spielen mit 10 Punkten an der ersten Stelle. Und wie gesagt, wenn die Schweden, die ja am Samstag bereits gegen Estland spielen, dieses Spiel nicht gewinnen und dann gegen uns verlieren, dann wäre die Qualifikation durch.
Was natürlich sehr positiv wäre, weil es eine vielfältige Wirkung hätte. Erstens einmal hat das natürlich irgendwo einen wirtschaftlich-finanziellen Aspekt. Die Leute kommen wieder begeistert ins Stadion. Das Zusammenspiel mit den Fans funktioniert dann wirklich großartig. Und es hat auch, und da möchte ich jetzt wieder auf diese österreichischen oder auf die Spieler aus der Bundesliga eingehen, es hat für die unzähligen fußballbegeisterten jungen Burschen, die wir in unserem Land haben, natürlich auch einen Effekt, dass die sagen, toll, es war ein strebenswertes Ziel, in der Nationalmannschaft zu spielen und das stärkt natürlich auch die Breite in den Amateurfußball. Also es hat schon in vielerlei Hinsicht sehr, sehr positive Wirkungen, wenn wir uns grundsätzlich qualifizieren und natürlich je schneller, desto besser natürlich.
Peter, du bist ja immer wieder gern gesehener Gast auch bei den Länderspielen. Diese Euphorie, die der Präsident angesprochen hat, diese Begeisterung, die auch zu spüren ist im Dialog mit den Fans, wie hast du die erlebt oder wie erlebst du sie?
Das Stop. Also für mich ist es sowieso schwer, weil ich bin mein Leben lang Fan der Nationalmannschaft. Ich habe es geliebt, da zu spielen und deswegen schaue ich, dass ich bei jedem Spiel dabei bin. Ich glaube, wir haben eine großartige Mannschaft. Also das, wenn ich das vergleiche, man geht ja immer mit Vergleichen daher, nicht? Aber wenn ich mir denke, was zu unserer Zeit war, da waren ein paar irgendwo im Ausland unterwegs und heute hast du einen Pool an Spielern, die wir entwickelt haben, die rausgegangen sind, die Leistungsträger sind bei ganz, ganz großen Clubs und dann formiert sich diese Mannschaft, das ganz einfach schön anzuschauen, nicht? Und für mich ist es halt eine Frage der Zeit, wann wir uns qualifizieren. Ich glaube, dass wir in Schweden einen richtig großen Schritt machen, weil ich unsere Mannschaft ganz einfach besser sehe. Also ich glaube, wir haben mehr Qualität. Wenn es jetzt nicht in Schweden ist, dann wird es halt bei den nächsten zwei Spielen so sein. Ich traue dieser Mannschaft sehr, sehr viel zu. Die hat ja schon gezeigt, was sie drauf hat. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Das wird eine coole Geschichte. Dann schauen wir, dass wir uns qualifizieren und dann in Deutschland drauf zu zeigen. Das ist schon eine lässige Geschichte.
Carina, in dem Zusammenhang vielleicht ja auch für das Frauennationalteam ja wichtige Spieler jetzt mit der neu gegründeten Nations League, die bei den Damen es dann auch geben wird. Jetzt gibt es grundsätzlich beim Herrenteam diese Euphorie. Auch die Damen haben großartige Erfolge gefeiert in den letzten Jahren, 2017, 2022 bei der EM. Haben Sie trotzdem noch das Gefühl, die Damenmannschaft reitet dann so ein bisschen mit auf der Euphoriewelle der Herrenmannschaft und man muss da vielleicht noch mehr eine Markenschärfung, nenne ich es jetzt einmal, durchführen in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube schon. Man muss sagen, wir haben zwei sehr gute Europameisterschaften gespielt. Ich glaube auch 2017 nicht so zu erwarten. Letztes Jahr in England dann. Ich glaube, da war mega Euphorie. Und ich glaube, man hat es jetzt 2022 besser geschafft, auch diese Euphorie mitzunehmen. Trotzdem denke ich, dass es in einem Land wie Österreich nicht einfach ist. Ich glaube, es ist generell neben dem Männerfußball nicht einfach, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube, der Frauenfußball hat sich richtig gut entwickelt. Und ich glaube auch, dass er mittlerweile aber einfach eine komplett andere Wertigkeit im ÖFB hat. Ich glaube einfach, dass das Ganze wachsen hat müssen, dass es 2017 schon auch so war, dass man vielleicht nicht so vorbereitet war auf diesen Erfolg. Und mittlerweile, man sieht es jetzt auch intern, ich glaube, dass eben diese Stelle, egal ob das jetzt mit mir ist, so besetzt worden ist, dass die Admiralfrauen-Bundesliga eine Person hat, die dafür zuständig ist, dass man einfach im Mädchen- und Breitenfußball, Entschuldigung, jemanden hat, der dafür zuständig ist und dass sie die Abteilung einfach vergrößert. Ich glaube, da merkt man einfach, dass viel gemacht wird und ich glaube auch jetzt, dass man nach ganz, ganz langer Zeit in Wien spielt, das ist einfach ein riesen Pluspunkt, weil ich einfach glaube, dass fällig ist, einen Zuschauerrekord zu brechen und dass man da einfach Aufmerksamkeit braucht, Sichtbarkeit braucht und dass das Ganze einfach wachsen muss, aber ganz, ganz großes Potenzial hat.
Inwieweit, es gibt ja jetzt den gleichen Sponsor, mit Admiral besteht da auch Zusammenarbeit nicht, aber Absprache vielleicht mit der Herren-Bundesliga, mit Christian Ehmbauer, wo man was mitnehmen kann, vielleicht auch für die eigene Liga?
Ja, ich glaube, wir können sehr, sehr viel profitieren in der Liga. Ich meine, ich glaube, die Bundesliga und auch die zweite Liga bei den Herren ist für uns einfach so, dass wir lernen können. Haben einfach eine tolle Einheitlichkeit. Ich glaube, wir haben miteinander noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe da sehr, sehr viel mit dem Geschäftsführer von Admiral mit zu tun gehabt. Und ich glaube, da können wir einfach ganz, ganz viel lernen, was Einheitlichkeit betrifft, was Strukturen betrifft, was eine Lizenzierung angeht, was eine Formatänderung angeht. Es sind einfach viele Dinge, die im Frauenfußball so noch nicht gegeben sind, wo man einfach Schritte gehen muss. Auch Schritte gegangen werden und ich glaube, da darf man sich auch nicht davor scheuen, sich eine Expertise abzuholen oder einfach auch zu sagen, okay, das ist sehr, sehr gut, das ist einfach eine sehr gute Arbeit, die da geleistet wird und ich glaube, daran gilt es für uns auch anzusetzen und ja, den Frauenfußball und eben auch in Österreich die Liga zu entwickeln.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt natürlich noch einiges, was die Marke Frauenfußball an sich betrifft, wo man nachschärfen kann. Jetzt sitzt der Präsident da, der auch gesagt hat, Frauenfußball ist ihm ein großes Anliegen. Was gäbe es da zum Beispiel für Wünsche noch, um es noch mehr zu professionalisieren?
Ich glaube einfach, dass gerade schon Schritte gegangen werden. Also gerade angesprochen, Lizenzierung ist so ein Thema. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es einfach mehr Professionalität geben muss im österreichischen Frauenfußball. Genauso eine Formatänderung ist gerade in Planung, wird analog zur Herren Bundesliga also sein und damit erhofft man sich einfach mehr Spiele, auch um sichtbarer zu sein, aber auch einfach mehr Spiele zu haben für die Spielerinnen an sich, sie zu entwickeln. aber natürlich auch für Unternehmen, für Firmen und sagen, okay, ich würde gerne in den Frauenfußball investieren. Ich glaube, das hat ganz, ganz viele Vorteile, neben natürlich auch am Format, das dann einfach auch mehr sportlichen Wettkampf bringen würde. Und gibt es viele Ansatzpunkte. Ich glaube, aktuell ist man gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Habe dementsprechend gerade keine persönlichen Wünsche. ich glaube, sehr, sehr großes Potenzial und passt gerade sehr gut.
Was die Formatänderung betrifft, in der Admiral-Bundesliga bei den Herren war es ja 2018, dass umgestiegen wurde auf die 12er-Liga und auf die Tabellenteilung, die ja vor allem bei den Vereinen jetzt nicht immer Anklang findet, vor allem bei denen, die dann unten sind in der Qualifikationsgruppe. Trotzdem, was ist das Learning aus all dem, was man vielleicht den Damen auch mitgeben kann? Was funktioniert gut?
Ja, naturgemäß. Ich finde, dass es allgemein sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich andere Kritiker. Vor allem die Tabellenteilung an sich ist ja gar nicht so das Thema.
Oder
ich glaube,
die
Punkteteilung ist das Hauptthema. Das wird immer diskutiert werden und werden wir auch dann mit den Clubs immer wieder diskutieren. Ich glaube aber im Sinne der Spannung, und das war das Ziel und das haben wir auch damals schon diskutiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wir hatten ja einmal den Fall, dass dann nicht die Tabellenreihung so war, wie sie normal gewesen wäre, wenn es keine Punkteteilung gegeben hätte. Sonst war ja immer alles gleich. Aber ich glaube, dass man merkt es auch an den anderen Ländern und wir tauschen uns natürlich mit vielen anderen Ländern aus, genauso in unserer Größe, dass das einfach ein notwendiger Schritt war und auch der richtige Schritt war. Und ich glaube, dass die Carina, was geplant wird, ist auch völlig richtig, schon allein von der Matchanzahl, aber auch von der Spannung her jetzt, dass man hier einfach überlegen muss, wie kann man anhand der, und das ist für mich ein wichtiger Punkt in Österreich, anhand der Topografie in Österreich, anhand der Einwohnerverteilung, anhand der wirtschaftlichen Gegebenheiten und anhand der infrastrukturellen Gegebenheit das sportlich interessanteste Fußballprodukt schaffen. Und deswegen, das muss man quasi in allen Szenarien durchspielen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass wir gerade für die höchste Spielklasse ein sehr gutes Format derzeit für Österreich gefunden haben.
Jetzt ist ja, glaube ich, grundsätzlich geplant, dass 24/25 dann die Reform schon greifen soll. Wie weit ist man dann jetzt auch schon tatsächlich? Das kommt ja dann schon bald.
Genau, ich muss aber auch sagen, bin erst seit 2 Monaten jetzt da und natürlich ist es an anderer Ebene. Wenn man einen Verband kennt, dann weiß man, dass es immer durch gewisse Gremien laufen muss. Ich glaube, man ist sehr weit. Es ist für mich schwer, da Aussage zu treffen. Es schaut sehr gut aus, dass das so umgesetzt wird.
Können Sie uns helfen, Herr Präsident?
Also vielleicht nur noch was Grundsätzliches zum Mädchen- und Frauenfußball. Ich glaube, wir sind in der Spitze jetzt unabhängig von der Formatstruktur eigentlich auf einem guten Weg. Wo wir sicher noch, meiner Meinung nach, Luft nach oben haben und Aufholbedarf haben, ist irgendwo in der Breite. Und die brauchen wir aber letztlich auch, um irgendwann einmal in der Spitze die Spielerinnen zu entwickeln. Und ich habe, wie Kärntner Präsident war, das immer so erlebt, dass wenn du bei den Vereinen, Amateurvereinen, niemand hast, der mit einer Leidenschaft und mit einer Begeisterung sich für Mädchen und den Frauenfußball und für die Rolle der Frau im Verein interessiert, dann ist es schwer. Und das ist immer noch leider in der Form gegeben. Daher ist es für die Landesverbände, aber auch für den ÖFB wichtig, dass man einfach gezielte Projekte diesbezüglich setzt, um bei den Vereinen so ein bisschen das Bewusstsein zu wecken, dass es ja nicht nur darum geht, dass die Mädchen und Frauen Fußball spielen, sondern es geht ja auch darum, dass sie Frauen gewinnen, die vielleicht einmal eine Trainerin werden oder eine Funktionärin werden oder Schiedsrichterin. Oder Präsidentin, ja, richtig. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, glaube ich, das wäre schon, und da versuchen wir sehr viel zu sensibilisieren. Zu dem Thema Ligenformat, glaube ich, dass das immer ein Thema ist, das auch natürlich in Abstimmung mit den Vereinen zu erfolgen hat. Und also was die formalen Abläufe anbelangt, werden wir schauen, dass das schnell sich verwirklichen lässt, wenn man ein Konzept gefunden hat, natürlich in Abstimmung mit den Vereinen. Das, für mich sind immer so 3 Kriterien wichtig. Das muss sportlich interessant sein, das muss wirtschaftlich, finanziell irgendwo gut sein und das muss für die Zuschauer letztlich auch attraktiv sein. Und in dem Paket, glaube ich, ist es die Aufgabe, dass man da relativ zügig was gemeinsam schafft.
Ja, im Moment sind es ja 10 Mannschaften, die in der Frauenfußballliga spielen. Kein Kärntner Team, Herr Präsident. Das ist natürlich ein Skandal.
Ich habe ja gerade erzählt. Dafür sind wir ganz stolz. Und ja, dafür sagen, dass wir 2 Herrenteams in der Bundesliga haben, die eigentlich ganz gut Fußball spielen und sich ganz gut schlagen, über viele Jahre jetzt schon. Und ja, wir haben auch eine Frauenmannschaft in der 2. Liga, aber leider keine in der 1. Liga. Also wäre ein großes Ziel auch für Kärnten, muss ich sagen. Ja.
Ja, wenn wir vielleicht auf die Zieleliste noch schreiben, um vielleicht beim ÖFB und an sich bei Ihrer Position zu bleiben. Sie wurden ja einstimmig gewählt zum Präsidenten, zu Ihrer großen Freude. Haben ja auch schon ein paar Ziele jetzt erwähnt, die Sie haben, die Ihnen wichtig sind in diesen 2 Jahren. Wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen wollen, was steht auf Ihrer To-Do-Liste, was sind die Top 3, wo Sie dann sagen möchten, okay, abgehakt, abgehakt, abgehakt.
Ich meine, grundsätzlich immer die Erfolge und die Wege der Nationalteams, Frauen, Männer im Nachwuchs ist natürlich, da erfolgreich zu sein, steht natürlich immer über allen. Sehr wesentlich ist natürlich auch ein Infrastrukturthema. Also wir sind jetzt kurz vor dem Finalisieren des Trainingszentrums in Wien-Aspern.
Oktober war ja mal, glaube ich, geplant,
der Spaten. Genau, Baubeginn soll im November sein. Jetzt geht es noch, das ist wirklich jeder Tag jetzt spannend, jetzt geht es noch ums endgültige Finalisieren der entsprechenden Förderzusagen. Und dann sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir im November mit dem Bau beginnen können. Das ist doch auch neben einer Heimat für die Nationalteams, für die Lehrgänge, soll es auch eine Heimat für die Mitarbeiterinnen des ÖFB sein, als Campus. Die Geschäftsstelle soll dort da sein. Und das nächste Thema ist natürlich irgendwann sicher einmal, wenn das erledigt ist, dass man sich der Stadionfrage natürlich auch nicht ganz verschließen wird können. Das ist auch eines der großen Ziele. Und daneben glaube ich, dass man nicht, kein so ein Papiertiger, aber dass man trotzdem, und dann arbeitet ich so im Hintergrund ein bisschen, dass man eine klare Struktur und ein klares Konzept für die nächsten 4 oder 5 Jahre hat, so als Leitfaden und tägliche Orientierung für alle Segmente im österreichischen Fußball. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auf das geänderte Gesellschafts- und Freizeitverhalten der Menschen ganz gezielt zu reagieren. Eine große Frage wird sein, wie gewinnen wir die Mädchen und die Buben in Zukunft für den Fußball? Wie gewinnen wir deren Eltern? Und auch, wie behält man sie beim Fußball? Da wird man auch mit geschickten Marktforschungstools ganz, ganz gezielt auf die Bedürfnisse der jungen Menschen hinschauen müssen und die Angebote diesbezüglich auch zu gestalten. Eine große Aufgabe für die nächste Zeit. Und ja, natürlich auch, wenn wir es früher schon angesprochen haben, wie gelingt es uns, dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch noch ehrenamtliche Funktionäre bei den derzeit 2200 Vereinen in Österreich haben? Wie unterstützen wir die in rechtlich, organisatorisch, wirtschaftlichen Belangen? Weil wenn wir die nicht haben, dann fällt uns die Heimat für die fußballbegeisterten Menschen in unserem Land. Und dann tun wir es natürlich in der Spitze bei den Frauen und aber natürlich auch bei den Männern dann in weiterer Folge schwer. Also da haben wir schon einige Aufgaben jetzt vor uns.
Wir haben zum Thema Nationalstadion haben wir eine Zuschauerfrage. Ich habe gesagt, dass Sie zu Hause Fragen stellen können. Und da gibt es eine, die da lautet, wann wird es in Österreich ein neues Nationalstadion geben von SCR Simon? Bevor ich Sie antworten, lasse da vielleicht ganz kurz Peter einbinden. Wie sehr ist Österreich jetzt im europäischen Vergleich mit anderen Nationen im Nachteil, weil es eben dieses Nationalstadion nicht gibt, weil das die Nationalmannschaft einmal in Linz spielt, einmal in Klagenfurt spielt, dann im Ernst-Happel-Stadion?
Ja, also das glaube ich, das gibt es in anderen Ländern auch. Also so würde ich das nicht sagen. Aber was uns fehlt, ist halt eine richtig große Arena, weil die Nationalmannschaft kann eine Arena füllen, vielleicht auch nicht gegen jeden Gegner, aber ich glaube, wenn sie so weiterspielen, dann ist es super. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich 15 superlässige Spiele im Happelstadion gespielt, das voll war, da ist die Stimmung auch gut, aber es ist nicht die Jahre gekommen. Es ist ganz einfach so, es hat nichts mehr von einem modernen Flair. Da kann man auch dann sagen, braucht man es oder braucht man es nicht, aber du hast irgendwann einmal eine Situation, wo du dich schon zeigen kannst, was du auf die Beine stellen kannst. Und ich glaube, dass wir ein Stadion auf jeden Fall brauchen, natürlich das Trainingsgelände, wir brauchen das alles. Also es gibt Nationen, denen es weit schlechter geht, wirtschaftlich gesehen, die haben das alles. Das muss man ganz einfach sagen. Also wir reden jetzt dann, wenn du kannst reden über die Schweiz oder sonst irgendwas, da kannst du vergleichen, aber du kannst Richtung Süden gehen, in den ehemaligen Ostblock, wo du dann sagst, das ist alles schwieriger. Die haben das. Über 7 Monate in Ungarn, Trainingsstätten, Stadien, also jetzt für Leichtathletik-Weltmeisterschaften, es gibt ein neues Fußballstadion, es gibt für jeden Verein Trainingszentren in die Infrastruktur, da wird investiert in den Sport und das brauchen wir ganz auch. Wenn du Leute gewinnen willst, dass die Sport betreiben, dann muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dann ausüben können. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was den Mädchen- und Damenbereich betrifft. Ich glaube, viele Vereine sind interessiert daran, Mannschaften zu nehmen, aber es ist auch eine Frage der Infrastruktur. Das ist nicht so einfach. Du kannst jetzt nicht sagen, du nimmst ganz auch fünf Damenmannschaften, fünf Kindermannschaften. Wo trainieren die? Wann trainieren die? Wie trainieren die? Du kannst sie nicht irgendwo hinstellen. Also das Stadion hoffe ich, dass das dann gleich nach dem Campus, dass wir ins Stadion angehen. Das muss man ganz einfach sagen. Und du kannst diese Hütte in Wien füllen. Das ist Fakt. Also wenn eine Mannschaft erfolgreich war, und wir waren es nicht immer, aber dieser Mannschaft, dieser Generation und das, was nachkommt, denen treu zu, dass die permanent erfolgreich sind, dann ist die Hütte voll.
Um es jetzt konkret zu machen, können Sie uns sagen, wie weit man da auf diesem Weg ist? Das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, aber wie weit man trotzdem auf diesem Weg ist, dass es dieses Nationalstadion dann hoffentlich in Kürze, in absehbarer Zeit geben wird?
Ja, also es gibt in letzter Zeit hat es sehr, sehr gute Gespräche mit der Stadt Wien gegeben. Das ist ja unser wichtiger Partner in dieser Frage. Man ist sich dieses Themas oder dieses Problems sehr wohl bewusst und man wird halt da jetzt losgelöst von einer tollen Unterstützung der Stadt, wenn man den Prater lenkt als Standort, den ich für sehr, sehr gut und sehr richtig finde, wird man auch Investoren brauchen für diese Frage. Und man wird halt dann auch denken müssen, ob man ein Konstrukt hat, das zwar für Fußballspiele mega interessant und toll ist, aber es muss halt so ein Konstrukt sein, das letztlich ganzjährig bespielt wird, dass Online-Sportarten auch zur Verfügung steht und wo es dann Konzerte auch gibt, dass man wirklich einen Anreiz findet, dass auch Investoren sagen, ja, das ist was, das zahlt sich aus, da beteiligen wir uns. Und das ist schon ein sehr großes Ziel vom ÖFB und auch von mir persönlich.
Bis es dann soweit ist, wie schauen dann die Lösungen jetzt mittelfristig aus? Ist es eben so, dass man quasi auf Österreich Rundfahrt immer ist und dann einmal dort und einmal da spielt? Wie schaut es da auch mit den Wiener Vereinen aus? Ihr Teamchef hat ja da mal den Vorstoß gewagt, was Rapid und deren Stadion betrifft. Hat dort nicht auf großen Anklang, ist dort nicht auf großen Anklang gestoßen? Wie ist da auch der Status quo?
Ja, der Peter hat es ja schon dargestellt. Also wir schauen natürlich immer wieder ein bisschen abhängig vom erwarteten Fanaufkommen. Wo die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaften eine Heimat haben können, solange wir halt noch kein eigenes, unter Anführungszeichen, Nationalstadion haben. Und da gibt es ja gute Standorte, jetzt mit Linz ein sehr guter Standort, in Klagenfurt ist es auch immer sehr gut. Und natürlich war es schön, wenn wir in Wien eine entsprechende Heimat finden würden. Vielleicht lässt sich so mit ein bisschen einem gemeinsamen Weg und mit ein bisschen einem Zusammenwirken halt durch auch gestalten, dass man die Stadien, die wir haben in Wien, auch vielleicht nutzen können. War natürlich ein schönes Ziel.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Christian, Infrastruktur natürlich auch immer ein Thema der Bundesliga, das die Bundesliga begleitet. Wie sehr können Sie mitfühlen bei der ganzen Thematik, was Nationalstadion etc. betrifft?
Ja, nachdem wir ein Teil des ÖFB sind, sehr stark. Und wir haben 2011 die Infrastrukturoffensive ausgerufen unter dem Titel und Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg im Sport. Es ist so. Also das merkt man, egal wenn man jetzt die Zuschauerzahlen in der Bundesliga sieht und wenn man mit anderen Sportarten vergleicht, insbesondere nach Corona, wo wir sehr glücklich sind, dass bei uns die Zuschauerzahlen dermaßen nach oben gegangen sind. Aber was unter anderem natürlich mit der Infrastruktur, mit den zwei neuen Stadien in Linz zusammenhängt, wenn in Lustenau das neue Stadion kommt, in Graz die Diskussionen, dass Notwendigkeit herrscht, in der Südstadt, überall. Also das ist einfach, wenn man ein gewisses Alter da ist und wenn jeder, wie der Klaus richtig gesagt hat, wir sind in einem Freizeitdienstleister, wir sind nicht nur in der Breite, dass wir mit anderen Freizeitdienstleistern, sondern auch in der Spitze, egal ob es Theater, Kultur, Kino oder was auch immer ist, dass die Leute kommen wollen, die Anreise muss leicht sein, die Abreise muss leicht sein und es muss ein Komfort sein, dass man gut aufs WC gehen kann und vor allem schnell in der Pause, wenn nur 15 Minuten Pause ist, auch was zum Essen bekommen kann, was nicht so leicht ist in manchen Städten.
Ja, muss man einiges bedenken. Dritthöchster Zuschauerschnitt in der letzten Saison, glaube ich, oder darf man sagen?
Ja, soll man sagen. Mit dem kann man gerne sagen, ist vor allem natürlich mit der Ausnahmesituation 2007-2008 und vor der Euro, wo wir wirklich ja sehr weit oben waren, aber gerade was jetzt nach Corona-Zahlen sind, wirklich perfekt. Und geht hoffentlich so weiter und schaut auch danach aus.
Angesprochen auf die Beziehung zwischen Ihnen und Bayern, zwischen Liga und ÖFB, ein großes Miteinander oder ein gemeinsames Thema war ja auch jenes der Schiedsrichter, der Professionalisierung der Schiedsrichter, dass der Liga ja auch ein großes Anliegen war. Carina, darf Sie vielleicht mitnehmen, weil wir jetzt gemeinsam nämlich draußen die Spiele des heutigen Sonntags gesehen haben und habe auch mit Peter schon oft darüber gesprochen. Wir haben so das Empfinden, dass dieses Jahr, jetzt sind erst 6 Runden gespielt, aber trotzdem weniger über Schiedsrichterentscheidungen, über dem VAR etc. gesprochen wird jetzt in seinem dritten Jahr seit Einführung. Wie erleben Sie das als Fußballkonsument vor dem Fernseher oder auch im Stadion?
Ja, Schiedsrichter-Thematik ist immer spannend. Sehr undankbare Position.
finde ich. Weil du kannst das nie allen recht machen. Ich denke trotzdem, dass wir bis jetzt sehr gute Schiedsrichterleistungen gesehen haben, ist mein Empfinden. Ich glaube schon auch, dass es ganz, ganz großen Bedarf auch im Frauenfußball gibt. Ich glaube, dass da die Admiral-Männer-Bundesliga schon sehr, sehr gute Schiedsrichter hat. Ich glaube, es ist eines der Themen, muss man so sagen, im ÖFB neben Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, gerade sehr, sehr gute Schiedsrichterinnen zu haben, ist ja schwierig. Und ich glaube, da brauchen wir einiges. Aber ich glaube, Schiedsrichterleistungen an sich finde ich aktuell sehr, sehr ordentlich. Ja.
Also doch etwas auf der Wunschliste. Schiedsrichter betrifft. Jetzt wurde ja der Technical Director in Form von Viktor Kasaev im Juni vorgestellt. Seit Juli ist er in Amt und Würden. Peter, hast du auch, wie gesagt, dieses Empfinden, wenn du jetzt als Experte bei uns bist oder auch wenn du es zu Hause auf der Couch hast, dass es professioneller zugeht bei den Schiedsrichtern, dass es ruhiger zugeht, dass vielleicht nicht mehr so viel hinterfragt wird, diskutiert wird?
Also ich weiß nicht, was jetzt der Grund ist, aber was ich festgestellt habe, und das hat man sich auf das, glaube ich, zurückgezogen, was die Grundidee das war, nämlich gravierende Fehlentscheidungen zu korrigieren. Und was wir zwischenzeitlich gehabt haben, ist quasi über jeden Körperkontakt, den du auslegen kannst, so oder so, zu diskutieren darüber, ob der Schiedsrichter das jetzt dann am Spielfeld in der Schnelle richtig oder falsch entschieden hat. Und es geht vollkommen am Thema vorbei, weil da bist du permanent in der Kontrollsituation und in der Überwachung und das stehst du nur draußen und schaust, ob das jetzt richtig oder falsch war. Und das kann sich nicht positiv auf Leistung auswirken, sondern es geht eben darum, dass erkannt wird, eine klare Abseitsentscheidung, die wird korrigiert. Ein Tor mit der Hand, es wird korrigiert. Und dann haben wir Handspiele, wo du eh schon in der Tendenz bist, wo der Schiedsrichter das so bewertet, wie er sieht. Ja, das sieht er halt dann so. Da kannst du dich nicht ändern. Aber ich glaube, sie haben sich darauf reduziert, dass sie nicht wegen jedem Blödsinn rausgehen und schauen, ob das jetzt richtig oder falsch war. Sondern das ist klar, das kann man so oder so sehen. Und wenn man es so oder so sehen kann, dann brauche ich den nicht rausholen, weil er hat es so wahrgenommen. Ende. Und ich glaube, das hat sich verändert und deswegen läuft das Spiel ein bisschen mehr und das ist nicht verkehrt. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Und ich bin ein Befürworter, das war total, seit die Franzosen mit dem Handtor zum Großereignis gefahren sind, ich glaube, die Isländer sind dann zu Hause geblieben, das geht ganz einfach nicht. Und wenn du die Möglichkeit hast, dass Millionen Menschen das sehen, dass es eine gravierende Fehlentscheidung ist und der arme Hund, möchte ich schon fast sagen, der das pfeifen muss, der gerade nicht gesehen hat, dann durchs Dorf getrieben wird, das ist nicht zum Nachvollziehen in Zeiten der Technik. Und deswegen glaube ich, ist es alles gut so. Ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht.
Wie klar sind für dich auch die Entscheidungen, was Abseitstore betrifft, was die Linie betrifft?
Das kann ich, das, also ich als Experte jetzt halte ich mich an dem, wo die Linie ist. Mehr kann ich ja nicht sagen. Nicht? Also es gibt ja Leute, die ziehen die Linie mit den Fernsehbildern, die sie haben, und die akzeptiere ich. Also mehr kann ich ja nicht machen. Nicht? Und manchmal hast du das Gefühl, und auch das wird immer knapp sein, und da entscheiden dann halt auch Menschen. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, wo jetzt nicht der läuft und den Strich macht. Der Bruchteil der Sekunde könnte auch sein, wo der Ball vom Fuß des abspielenden Spielers weggeht. Also gib es ein bisschen zurück, dann geht sich das wieder aus. Das heißt, irgendwo muss dann wer eine Linie machen, wo sagt, jetzt glaube ich, dann berührt, jetzt glaube ich, ist er vorne. Und dann gibt es die Linie und dann sage ich, das passt. Weil wenn du da in die Diskussion gehst, dann brauchst du die Linie nicht, dann brauchst du ihn wahr wieder nicht. Also das ist etwas, wo ich mir denke, es wird nie 100% gerecht werden, weil das Leben ist auch nicht 100% gerecht, aber wir haben den Fußball mit diesen Entscheidungen und mit den Möglichkeiten klar gerechter gemacht. Das ist so, es dauert dann mal ein bisschen länger, dauert einmal 100 Minuten. Meine Güte, da muss man dann schauen, dass man zum WC kommt und zum Essen kommt im Stadion oder dass man die U-Bahn erwischt. Da musst du dann die Stadien so bauen und die Infrastruktur. Aber dann funktioniert das schon.
Ja, an diesem Wochenende gab es, und deswegen habe ich es jetzt angesprochen, drei Szenen, wo es dann doch sehr knapp war, die Entscheidung, ob abseits ja oder nein. Wir können uns vielleicht einmal anschauen. Die erste ist aus dem Spiel, das gestern stattgefunden hat, WAC gegen Hartberg, das 1:0. Da sehen wir jetzt, das muss das Spiel von heute sein, Salzburg, das vermeintliche 3:0 von Keuter, das dann nicht gezählt hat. Das gestrige Tor von Max Entrop hat gezählt. Also das waren jetzt zwei Szenen. Wie gesagt, da gibt es dann Kritiker, die sagen, die Linie ist zu dick, man kann es dann erst wieder nicht auflösen. Jetzt ist natürlich immer eine Geldfrage, zu sagen, okay, dann stelle ich halt mehr Kameras hin, kostet dann auch wieder mehr Geld, aber dann kann ich es besser auflösen. Wie ist da der Stand der Dinge, Christian Ebenbauer?
Ja, zahlen tun wir grundsätzlich nicht wenig für den Videoschiedsrichter, muss man sagen. Aber nein, die Situation mit den Kameras, die wir zur Verfügung haben, wir sind kein WM-Finale, wir haben keine 40 Kameras jetzt im Stadion und natürlich jede Kamera mehr hilft dir allein von der mathematischen Aufgliederung des Feldes, eine genauere Linie zu ziehen. Der Schiedsrichter in den Gesprächen, die wir gehabt haben, ist es aber trotzdem immer die Frage, dass es nur um Zentimeter geht, ob jetzt viele Kameras oder wie bei uns im Schnitt jetzt, dass man sagt 8 Kameras. Die Linie an sich, weil du die Dicke angesprochen hast oder sonst was, ist überall gleich. Wir haben Hawkeye als Dienstleister. Hawkeye ist grundsätzlich Weltmarktführer in dem Markt. Media Pro hat einige südländische liegen unter Vertrag, aber grundsätzlich Hawkeye ist Weltmarktführer und da ist es gleich. Und es geht immer um den Punkt, man hat eben, wie man auch da jetzt in den Bildern gesehen haben, es wird die erste Linie gezogen, das ist die blaue Linie. Wenn es da schon klar sichtlich ist, ist es abseits. Wenn der Schiedsrichter sagt, oder Videoschiedsrichter, es ist nicht klar sichtlich, zieht er noch die zweite Linie und er zieht das nicht mit einem Strich, sondern das ist schon vorgefertigt und auch wirklich mit Quadraten dann eingezeichnet, dass es mathematisch passt. Dann kommt die rote Linie dazu, dass man sieht, okay, das ist jetzt abseits oder nicht, oder es ist eben es ist gleich, dann braucht man keine zweite Linie ziehen. Also ich glaube, von der Technik sind wir da genauso wie bei der WM aufgestellt und bei der Premier League und da nehmen wir schon das ganze Geld dafür in die Hand, obwohl wir einiges weniger verdienen als die Kollegen bei der FIFA und in England.
Das heißt, um es kurz zusammengefasst, es sind keine weiteren Kameras, mal jetzt zumindest vorerst.
Ja, komm, das ist eine Diskussion, die wir mit euch führen bei den nächsten TV-Verhandlungen oder allgemein die Frage, wie viele Kameras benötigen wir in Österreich, um ein gutes Spiel bestmöglich abzubilden. Und natürlich umso mehr Kameras, umso besser. Nur jede Kamera kostet natürlich Geld.
Dann gehen wir vielleicht von der Technik wieder weg und kommen zum Emotionalen. Herr Präsident, ist es auch Ihr Empfinden, dass mit Viktor Kasay und mit diesem Technikdirektor zumindest ein wenig Ruhe reingekommen ist in diese ganze Geschichte und dass man einen ersten Schritt eben Richtung Professionalisierung, dass weniger diskutiert wird, gemacht hat damit?
Ja, da bin ich fest davon überzeugt, also das Zusammenwirken da zwischen ÖFB und der Bundesliga, dass das schon ein wesentlicher Schritt in die Richtung mehr Professionalität ist. Und ich glaube, dass man das jetzt auch schon spürt, ein Stück weit. Das Ziel ist ja, dass man die Spitze so entwickelt, dass es uns bald wieder einmal gelingt, dass man ausgezeichnete Schiedsrichter bei Champions League Spielen erleben dürfen. Aber ein weiteres Ziel muss natürlich auch sein, dass wir so wie ich es früher gesagt habe, bei den Kindern oder bei den Funktionären, dass es uns auch gelingt, Menschen, Frauen, Männer zu begeistern, dass sie überhaupt Schiedsrichter werden. Wir haben in Österreich derzeit 2300 circa Schiedsrichter und wir bräuchten 3000. Und ich glaube, da muss man schon mindestens gleich ansetzen, wie bei dem Weg in Richtung noch mehr Professionalität, noch mehr Spitzenschiedsrichter. Das ist natürlich positiv, weil sich das wieder vorbildhaft auf die Menschen auswirkt, dass sie sagen, ja, das taugt mir, der pfeift am WM oder die Frau pfeift am WM-Finale oder der Mann pfeift am EM-Finale und die möchte auch Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden. Aber das ist genauso eine wesentliche Aufgabe, auch da in der Breite zu schauen, dass wir besser aufgestellt sind, als wir es derzeit sind.
Ja, diesen Auftritt bei Großereignissen, den hat auch Viktor Kasay, der heute bei der Wien Austria zu Gast war, beim Spiel gegen Klagenfurt, angesprochen. Mal kurz reinhören gemeinsam.
Also zurzeit haben wir einige Talente. Also wir haben viele routinierte Schiedsrichter, aber auch einige Talente. Also meine Aufgabe ist, diese jungen Talente unterstützen und vielleicht in einem mittelfristigen Plan, also ich glaube einige Jahre, also aber nicht zu viel. Also wir müssen Ergebnisse zeigen, ja. Also ich hoffe, dass gleich haben wir eine Verbesserung und wir müssen Schiedsrichter in Champions League haben. Also das ist ganz klar, es ist auch unser Plan, das ist auch unsere Aufgabe.
Ja, der letzte österreichische Schiedsrichter bei einem Großereignis, das war 2008, Konrad Plautz, der wurde vor wenigen Tagen zum Diakon in Innsbruck geweiht. Also man sieht, wo der Weg danach dann hinführen kann, Peter.
Ja, ist auch ein Weg.
Ja. Also Professionalisierung des Schiedsrichterwesens natürlich auf Ihrer Agenda, Frauenfußball, weil Sie es so oft jetzt auch schon angesprochen haben und Carina auch erwähnt hat, natürlich da auch das Streben nach mehr Professionalisierung. Inwieweit, Carina, sind dann aber eben Erlebnisse, wie wir es jetzt leider alle mitbekommen haben bei der Frauen-WM, die Kuss-Affäre, dann wieder ein Schritt zurück, der dann den gesamten Frauenfußball wieder zurückwirft, in diesem Bestreben, professioneller dazustehen?
Ja, ich finde einfach, es ist wichtig, dass es thematisiert ist. Einfach,
sehr traurig, dass es halt gerade leider bei so einem Großereignis passiert. Aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, weil wenn wir über solche Themen noch sprechen müssen, dann glaube ich, haben wir ganz andere Probleme und Themen. Deswegen ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass es so einen großen Ausmaß genommen hat. Natürlich sehr bitter, dass es dann einfach zu dem Finalspiel diesen Beigeschmack hat, was einfach ein ganz tolles Fußballspiel war. Und da natürlich dann der Fokus komplett weg war. Dennoch glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass es einfach ein großes Thema ist.
Ja, die FIFA hat Luis Rubiales dann ja für 90 Tage suspendiert, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis diese Entscheidung gefallen ist. Er selbst möchte ja immer noch keine Konsequenzen sehen. Wie sehen Sie auch die Reaktion des spanischen Fußballverbandes? Es wurde jetzt, glaube ich, vom spanischen Sportgericht ein Verfahren eingeleitet, aber grundsätzlich, wie haben auch Sie die Geschehnisse verfolgt als Präsident des ÖFB?
Also es war ein Verhalten, das einfach unangemessen war, das distanzlos, grenzenüberschreitend war. Und man muss in dieser, da möchte ich an die Carina ein bisschen anschließen, da geht es um die soziale Verantwortung, die Sportvereine wahrzunehmen, Verbände, Sportvereine wahrzunehmen haben. Nämlich, dass man für alle Menschen, die sich in diesem Raum bewegen oder in dieser Umgebung bewegen, dass der ein Klima hat des Respektes. Da geht es jetzt nicht nur um Frauen, da geht es auch um Menschen vielleicht mit Behinderungen, da geht es um Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, sexuelle Orientierung, was auch immer. Und die Menschen, die sich dort bewegen, müssen sich auch sicher fühlen, sicher vor Übergriffen und vor Missbrauch. Und ich glaube, daher ist es wichtig, dass man einfach das ganz klar anspricht. Und letztlich aber auch, wie man mit der Situation natürlich umgeht. Es können immer Fehler im Leben passieren, aber es war vielleicht eine Möglichkeit gewesen für den spanischen Präsidenten, dass er eben diesen Fehler eingesteht und sich dafür entschuldigt. Auch das war eine gewisse Form einer Online-Aufarbeitung gewesen, dieses Falls.
Wie traurig ist es in diesem Zusammenhang, dass, das hat Carina ja auch anklingen lassen, dass der sportliche Erfolg dann eigentlich völlig in den Hintergrund rückt, weil es spricht die ganze Welt über die Kuss-Affäre und eigentlich keine, eben wie gesagt, genau, über die sportlichen Leistungen.
Genau. Das ist die gewinnen das erste Mal so einen Titel und es geht quasi unter. Das ist ja bitter genug. Also am Ende, wenn ich mir das halt dann sehe, klar, es gibt Leute, die in Verantwortung sind, die werden dann auch gefragt, wie sie das bewerten. Es melden sich Millionen Menschen, denen das ein Dreck angeht, die nur Stimmung machen in alle Richtungen. Dadurch ist das Thema ganz einfach so. Am Ende hätte ich mir gewünscht, wenn das schon so passiert, dass sie quasi eine Ohrfeigen hat und der draufkommt, dass es falsch war und sagt, oh, sorry, ist mir passiert in der Euphorie. Wäre eine einfache Geschichte gewesen und man hätte permanent dann darüber geredet, dass die ein mörderisches Turnier gespielt haben und dieses Finale nach Hause gebracht haben. Das geht total unter, das ist total bitter. Und dass das jetzt nicht zum Gutheißen ist, ich meine, das ist eh klar, das ist ja jedem klar, das war ja jeder überrascht und verwundert und so, was ist da jetzt? Aber das hätte ich mir ganz einfach gewünscht. Die waren natürlich auch überrascht, nehmen wir mal an, aber dadurch, dass das heute ein Zeitfenster gehabt hat, wo keiner richtig gewusst hat, damit wie er umgehen soll, hat es halt Millionen Kommentare gegeben und dann gibt es diesen Shitstorm in alle Richtungen und das ist das, was überhaupt kein Mensch braucht, weil der Sport ist ganz einfach auf der Strecke geblieben. Die haben ein wirklich mörderisches Turnier gespielt.
Ja, wenn jetzt Rubiales selbst keine Konsequenzen für sich zieht, wie hätte auch der Verband Ihrer Meinung nach reagieren müssen? Wie hätten Sie reagiert? Wären Sie in der Position?
Wenn mir das passiert war?
Nein, wenn Sie
also Verbandschef sind. Also muss man ganz klar Konsequenzen einfordern, da gibt es für mich gar keine Diskussion.
Ja, also traurig, dass der Sport da irgendwie auf der Strecke bleibt. Grundsätzlich, Carina, was müssen auch die Learnings Ihrer Meinung nach aus dieser ganzen Diskussion, die jetzt daraus entsteht, sein?
Bei uns war es davor auch schon Thema. Wir haben ja in Österreich den einen oder anderen oder einen Fall leider gehabt, weil auch in den Medien, Thema Vienna. Wir sind auch gerade dabei, ja, mit 100% Sport zu sprechen, dass es einfach auch für jeden, der in dem Feld tätig ist, also im Verein, dringend notwendig ist, einfach eine Online-Schulung gegen sexualisierte Gewalt einfach zu absolvieren, sein Umfeld zu sensibilisieren und da einfach bestmöglich vorschärfen, sowas dann auch in die Lizenzierung mit aufzunehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Man wird leider nie alles zu 100% verhindern können, aber man muss, glaube ich, schauen, dass man einfach ja, die Leute, dass man ins Bewusstsein der Leute kommt, dass man einfach wirklich die Augen offen hält und dass man einfach die besten Vorkehrungen trifft, um ja, das einfach so gut es geht, so Situationen zu vermeiden.
Ja, dann wollen wir das Thema abschließen und hoffen, dass wir in Zukunft nicht mehr so oft über Themen wie diese sprechen wollen. Das sind dann die nicht so schönen Seiten, die auch zum Job irgendwie dazugehören. Ansonsten, ich habe schon vorher erwähnt, sind Sie jetzt seit Juli in Ihrer Funktion als Manager in der Frauenbundesliga. Was haben Sie, wir haben gehört, der Herr Präsident hat heute den 58. Tag in Amt und Würden. Was haben Sie in Ihren ersten Tagen so für sich mitgenommen in dieser Karriere, nach der Karriere?
Ja, in erster Linie, dass ich ganz, ganz viel lernen muss. Ganz klar, ich war 16 Jahre lang Profisportlerin. Ich glaube, man hat viel mitgekriegt, man hat viel in anderen Ligen gesehen. Dennoch ist es ein Riesenschritt, als aktive Spielerin dann auf die andere Seite zu wechseln. Und man muss erstmals an Verband verstehen lernen, viel Sportpolitik.
Das schmunzelt
aber. Man kommt in eine neue Position und man wird Fehler machen. Und ich glaube, man muss einfach offen damit umgehen und sie auch helfen lassen. Ich glaube, es waren viele Dinge, die ich als Spielerin, die mich schon interessiert haben, die glaube ich, mitnehmen habe können, aber natürlich ganz, ganz viel zu lernen. Und dann bin ich gleich mal ins kalte Wasser geschmissen worden und dann ist schon losgegangen mit der Vereinstour. Und ich glaube, das war dahingehend ganz, ganz wichtig, weil man einfach vor Ort ist. Die Leute haben mich kennenlernen können. Ich habe die Personen, mit denen ich es zu tun haben werde, kennenlernen dürfen. Und ich glaube einfach, dass das wichtig ist, dass ich an ganz, ganz vielen Wochenenden persönlich bei Spielen vor Ort bin, dass man einen Einblick kriegt, dass man einfach überhaupt ein Gefühl hat, wo steht der Frauenfußball in Österreich. Kann man so einfach auch noch nicht mit Deutschland und Italien vergleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich so lange weg war, dass ich das gar nicht genau wissen kann, wie jetzt da vor Ort alles im Detail ausschaut.
Was ist auch Ihr Ziel? Wir feiern ja auch dieses Jahr 50 Jahre Bundesliga, kommen auch noch gleich dazu, vielleicht in diesem Zusammenhang. Was möchten Sie einmal dann nach Ihrer Tätigkeit als Manager in der Frauenbundesliga sagen, wenn Sie zurückblicken, das habe ich geschafft?
Also Riesentraum und Vision wäre natürlich, dass Frauen in Österreich, die professionell spielen, davon leben könnten. Davon sind wir aktuell leider nur weit weg. Man muss sagen, es ist einfach nur Amateurstatus oder Semiprofessionalität. Vereinzelt gibt es Spielerinnen, die davon leben. Und ich glaube, um dahin zu kommen, muss man sagen, wir reden sehr oft von Equal Pay. Ich glaube, erstes Thema ist Equal Play, die vorhandenen Infrastrukturen auch so zu nutzen, dass man den Mädels und Frauen einfach richtig gute Bedingungen liefert. Altach ist zum Beispiel Vorzeigeverein. Einen Verein, den ich nenne, bei der Wiener Austria ist es aktuell so, dass einfach die Mädels und Frauen richtig tolle Bedingungen haben. Und haben wir vorher schon gehört, bin genauso der Meinung, professionelle Strukturen schaffen auch professionelle Leute oder Spielerinnen schlussendlich. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, dass da einfach auch diese Strukturen sehr, sehr gut genutzt werden können, gleich genutzt werden können für Mädels und Frauen, wo wir aber wieder bei dem Thema Infrastruktur sind, dass das oft ganz, ganz schwierig ist und dass ich glaube, dass sehr viele Vereine aktuell schon ihre Grenzen stoßen. Und da gilt es auf jeden Fall auch anzusetzen, in erster Linie einfach Equal Play anzustreben.
Christian, bei Ihnen frage ich in die andere Richtung. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten 50 Jahre oder auf die Zeit, seitdem Sie in Ihrer Funktion dabei sind, was waren so die größten Erfolge? Oder was kommt Ihnen sofort in den Kopf, wenn wir über 50 Jahre Bundesliga sprechen?
Naja, von meinem Beginn in der Bundesliga ist natürlich, und die Bundesliga an sich oder als Verband ist man ja quasi in der Rolle des Schiedsrichters halt nicht am Feld, sondern darüber hinaus. Und das, wenn man dann so begonnen hat und da bei mir gerade die Streitereien waren, egal ob es jetzt TV-technische Streitereien waren oder dann die Konkurse, die Grazer Konkurse, ist das dann schon, waren dann schon spannende Zeiten dabei. Und dann ist man aber eben ins Produktive gekommen, sehr schnell. Und natürlich, ich sage immer noch, für mich war ein Meilenstein, weil das wirklich sehr, sehr lange probiert worden ist. Und das ist das Erste, was mir positiv in den Kopf kommt, der Ligaball. Einheitliche, das habe ich einfach, dass wir das in Österreich geschafft haben, was damals zu dem Zeitpunkt für eine Liga in unserer Größe nicht selbstverständlich war. und mittlerweile alle dann bei uns angefragt haben und das sich mittlerweile durchgesetzt hat, ganz wichtig. Die Ligareform ist natürlich auch ein riesengroßer Schritt gewesen, war aber nicht nur diese eine. Wir hatten in der zweiten Liga mehrere und ist immer enorm viel Aufwand. Und natürlich bei uns ist auch ganz immer ganz wichtig, einfach jeder, egal ob es ganz oben stehen, natürlich die Medienverträge, aber natürlich auch unsere Hauptaufgaben, die Sponsorverträge. Und wenn die Meisterschaften ordentlich abgewickelt werden, das ist jedes Jahr wieder schön, wenn man weiß, okay, die Spiele sind am Feld entschieden worden und nicht anders, was wir auch teilweise hatten.
Ja, einiges passiert in den letzten 50 Jahren und Sie wissen das vielleicht, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben ja eine Dokumentation gestaltet anlässlich 50 Jahre Bundesliga und da blicken wir jetzt einmal kurz rein. Christoph Jochum hat einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt für die heutige Sendung.
Es ist Fußballgeschichte, die seit 49 Spielzeiten geschrieben wird. Die Bundesliga feiert eine Jubiläumssaison, ein halbes Jahrhundert voller Erinnerungen. Unvergessliche Mannschaften, historische Titel, dramatische letzte Runden. Es sind tatsächlich andere Zeiten. Meisterschaftsentscheidendes Spiel 1987 und das Hanapi-Stadion ist halb leer. Außerdem gibt Otto Baric während der Partie ein Interview. Unglaublich.
Wissen Sie, wir haben in diesen mehreren Jahren oft Pech. Einmal wird Glück kommen. Aufgrund dieser letzten Spiele, wir haben verdient, eventuell Meister zu werden. Aber es ist noch 20 Minuten.
Rapid wird tatsächlich Meister. Tommy Paritz mit der Austria muss sich mit Platz 2 begnügen. Die Trainer in all den Jahren natürlich ein Thema für sich. Ernst Happel zum Beispiel. Mit Schick bei der Tellerübergabe. In den späten 80ern ist das noch möglich.
Sonst im Fußball gibt es nur eine Gegenwart und eine Zukunft. Die Vergangenheit zählt nicht im Fußball. Kann man von den Erfolgen, was ich gehabt habe, nichts kaufen.
Genau deshalb ist der Job des Übungsleiters so kräftezehrend.
Hast du keine Eier oder was?
In Europa hast du keine Eier!
Bleib ruhig! Bleib ruhig! Bleib ruhig!
Ja! Das muss dein Leben sein!
Huch, ich habe eine Klappe und spiel Fußball!
Die Leute haben es gut, die Leute können schimpfen und pfeifen. Die haben es gut, der Zuschauer hat es in Wahrheit gut. Der ärmste Hund bin ich, weil ich leide so, ich kann nicht einmal mehr reden.
Ich bin satt schon von Ausreden. Satt.
Herr Konstantin, was war los mit Ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit?
Ja, über die erste Halbzeit reden wir nicht, oder?
So viel Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert.
Es gibt ein bla, tja, bla, 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 im Rücken. Ich nehme nur die Wörter, bla, 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 bla.
Trapp, natürlich ein Superstar, aber wahrlich nicht der Einzige. Krankl, Panenka und all die anderen außergewöhnlichen Spieler.
Kempes und ein Prachttreffer, ein Tor, wie es nur Mario Kempes erzielen kann.
Ein Wahnsinnstor von Dejan Savicevic, unglaublicher Freistoß.
Herzog macht das sehr geschickt, umläuft die Tiroler Abwehr. Noch immer Herzog, ein super Tor.
Freistoß Hans Müller, ein Bombenschuss.
Polster macht es sehr schön, legt sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß.
Haas, Haas, Haas und das Tor mit der Ferse. Unglaubliches Tor.
Prohaska, Herbert Prohaska, höchstpersönlich. Und wie er es gemacht hat, das weist ihn als den Klassenspieler aus.
In den bisher absolvierten 49 Saisonen kämpfen insgesamt 3.935 Spieler um diesen Moment, den Augenblick, in dem der Teller gestemmt wird.
Salzburg feiert seine Fußballhelden.
10.000 GAK-Fans feiern heute mit der Mannschaft den ersten Meistertitel der Clubgeschichte.
Der Meister feiert. Die Wiener Austria ist Meister.
Gratulation, Red Bull.
So viel Vergangenheit, aber was wird die Zukunft bringen?
Das ist die nächste Debatte, Frank. Fällt Ihnen nichts Schöneres ein jetzt? Ich weiß jetzt nicht, woher die Schärfe kommt.
Bundesliga-Fußball, einfach die Würze für jedes Wochenende. Seit einem halben Jahrhundert.
Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dass Sie sich das alles noch einmal ansehen, dann können Sie die Dokumentation natürlich auf skysportaustria.at abrufen und sich das nochmal anschauen. Da waren wirklich viele schöne Bilder und Szenen dabei. Herr Mitterdorfer, der Job des Übungsleiters wurde auch angesprochen. Sie haben ja auch die A-Lizenz. Das wissen vielleicht nicht alle bei Ihrem Heimatverein Dreibach, glaube ich, war es, oder?
Waren
Sie?
In Friesach, yes.
Genau, als Trainer. Das stand aber nie im Raum, das vielleicht auch zu vertiefen, grundsätzlich auch weitergehend, diese Karriere als Übungsleiter.
Es hat zwei Gründe gehabt. Es hat nicht dazu gereicht, ja, noch hinoben weiter. Und das war dann irgendwann einmal in Abstimmung mit dem Büro oder mit der beruflichen Ausbildung und dann auch mit der Familie nicht mehr so vereinbar. Aber es war schon ein schönes Ziel gewesen, aber alles kann man im Leben halt nicht erreichen. Ansonsten habe ich also alle Stationen vom Nachwuchstrainer, Erwachsenentrainer bis Funktionär, bis zur Leitung eines Landesverbandes oder jetzt des ÖFBs erlebt in der Vielfalt an unterschiedlichen Segmenten des Fußballs und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar.
Aber hilft das, diese ganze Erfahrung, um, ich sag's mal so, wie es Carina jetzt ausgedrückt hat vorher, einen Verband zu verstehen?
Ja, nicht nur ihn zu verstehen, vielleicht in eine Richtung zu gestalten, dass sie mehr verstehen. Und das ist auch ein schönes Ziel. Also ich glaube schon, dass ich da viel mitnehmen kann, was ich erlebt habe als Spieler oder als Trainer oder so wie ich es in Kärnten gelebt habe. Ich habe unzählige Sprechtage bei den Vereinen gemacht. Ich habe immer versucht, ein bisschen hinzuhören, was sind die Sorgen, Nöte und Probleme und habe versucht, das in die Verbandsarbeit mitzunehmen. Und das ist ja auf der Österreich-Ebene letztlich auch nicht anders. Und wenn ich da ein Stück weit dazu beitragen kann und das vielleicht gelingt, dass wir ansonsten in der öffentlichen Wahrnehmung wie ein guter Schiedsrichter nicht vorkommen, dann ist vielleicht schon ein Stückchen was erreicht.
Peter, großartige Typen waren da dabei in diesem kurzen Beitrag, aber generell auch in der Doku-Duo und dein Erfolg mit der Mine Austria. Man hat dich zwar nicht gesehen, glaube ich, bist auch vorgekommen. Welche Akteure aus 50 Jahren Bundesliga sind dir in Erinnerung geblieben oder haben sich eingebrannt im Gedächtnis?
Ja, ich glaube, man hat es eh gesehen. Also Spieler, die man mit Sicherheit auch in unserer Liga, sie ist super entwickelt, international, aber die du heute gar nicht mehr herkriegst. Ne? Mario Kempe ist ein Weltmeister, ein Torschützenkönig, Hansi Müller, Dejan Savicevic, das sind Weltklasse-Spieler gewesen. Die kriegst du heute dann nicht mehr her. Ne? Die gehen nach Saudi-Arabien zu dem Zeitpunkt. Das ist ganz einfach so. Und ich habe gegen die spielen dürfen. Das war schon gesegnet in meiner Zeit, muss ich sagen. Und das Witzige ist ja, dass du das ja zu dem Zeitpunkt ja alles normal nimmst, weil der ist halt dann da, gegen den spielst du nicht. Und irgendwann einmal ein paar Jahre danach denkst du, das ist Wahnsinn eigentlich, nicht? Was da in der Liga alles unterwegs war. Das war schon super, auch natürlich mein Ernst Happel. Zwar war er schon immer ganz so gesund, aber als Teamchef, er hat ganz einfach eine Aura gehabt, das... Selbst wenn er nichts gesagt hat, das war ganz einfach ruhig und wie er nur einen einzigen Satz gesagt hat, den hast du für voll genommen. War nicht jedes Mal im Nachhinein gesehen, so was wahnsinnig Gescheites jedes Mal, aber du hast halt, du hast das halt auch alles gemacht, das muss man ganz einfach sagen, weil der diesen Erfolg gehabt hat, was da als Lichtgestalter gekommen ist, also da war schon einiges los in den 50 Jahren, ja.
Carina, inwieweit waren da auch Vorbilder dabei in der Bundesliga, an denen man sich dann vielleicht anhält und sagt, ja, der macht was oder der gibt sich, das nehme ich mir zum Vorbild, das imponiert mir?
Ja, ich glaube sehr. Ich mein, war damals schon immer mit dabei im Fansektor, es war nur 25er damals in Graz und natürlich hat Sturm damals zum Beispiel eine super Zeit gehabt und da hat man ganz, ganz gern ja, zu Spielern aufgeschaut, ist vom Fernseher gesessen und ist dann nachher in den Garten gegangen und hat halt irgendwie probiert oder versucht einfach Dinge umzusetzen. Waren eigentlich komischerweise immer bei mir früher immer eher Offensivspieler. Irgendwann bin ich dann Innenverteidigerin geworden. Der Zusammenhang war dann, glaube ich, nicht immer so gegeben, aber auf jeden Fall hat man da Vorbilder gehabt und ist es halt, glaube ich, ganz, ganz schön, als Kind sowas zu haben.
Justin, wo steht die Admiral-Bundesliga jetzt in der Saison 2023-2024? Wie sehr ist sie auch zur Ausbildungsliga geworden? Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern eher in der Hinsicht, dass jetzt zum Beispiel im Sommer 11 Spieler in die Top 5, in die 5 europäischen Top 5 liegen, transferiert wurden?
Ich nehme es auch nicht negativ. Wir müssen uns die realistischen Gegebenheiten in Europa, also im Fußballland der Welt, im Fußballkontinent anschauen und wo wir da stehen. Und da ist außergewöhnlich, dass wir jetzt auf Rang 11 stehen und da hoffentlich auch bleiben oder wieder besser werden. Aber für die Verhältnisse des Landes, für die Größe des Landes ist das außergewöhnlich, was die Clubs leisten. Und deswegen ist auch durchwegs das realistische Ziel, dass man eben sagt, wir wollen eben so Stars, die wir jetzt schon gehabt haben, egal ob ein Höllund oder ein Haaland, die mit 19, 20 da ein, zwei, drei Saisonen spielen, aber vor allem natürlich die österreichischen Talente, die ausgebildet werden und hoffentlich ein paar Jahre in der höchsten Spielklasse spielen, aber dann eben den weiteren Schritt gehen. Also deswegen finde ich den Weg, der derzeit beschritten wird und mit den Clubs auch beschritten wird in den letzten, ich würde was sagen, schon 12, 13 Jahren völlig richtig und gar nicht anders möglich, aufgrund der Bedingungen, die wir hier haben.
Bitte, weil Christian Ehenbauer die Fünfjahreswertung gerade angesprochen hat, im Moment eben auf Platz 11, das heißt der Fixplatz für 25, 26 wackelt im Moment. Drei Vertreter haben wir jetzt in der Herbstsaison. Wie schätzt du das ein? Wie knapp wird dieses Rennen? Zum Abschluss was Leichtes.
Nein, also für mich jetzt als sagen wir, als TV-Experte ist es natürlich super. Die Gruppen sind ein Traum. Für mich als Fußballzuseher, österreichische Mannschaften auf dem Niveau gegen solche Gegner spielen zu sehen, ist auch ein Traum. Aber es wird extrem schwer für alle. Für alle, dass sie überwintern, muss man sagen. Die Gruppen sind spannend, stark und unsere Vereine sind halt auch gut, aber wenn wir es schaffen, dass der eine oder andere wirklich über den Winter drüber kommt, im Frühjahr noch dabei ist, dann haben sie einen tollen Job gemacht.
Und das traust du wem am ersten zu?
Ja, also Salzburg ist immer in der Lage, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn das Teufelsgruppe ist und auch Sturm Graz will sie auftreten. Ich glaube, das wird für den LASK schwierig. Aber Sturm und Salzburg treu ist schon ist dem LASK auch zuzutrauen. Aber wenn du mich fragst, wer eher oder wer eher nicht, und dann würde ich sagen, für den LASK wird es am schwierigsten.
Okay. Dann danke für deine Einschätzung. Nationalteam haben wir von dir gehört. Wenn sie sich nicht nächste Woche qualifizieren, dann ein bisschen später.
Ja, aber ich ganz ein gutes Gefühl, wir haben vorher schon gesprochen. Ich glaube, man kann entspannt hinfahren, kann sich um einen Campus kümmern, kann
sich um das Nationalstadion kümmern. Wenn sie im Stadion sind grundsätzlich oder doch eher nervös?
Also ich versuche grundsätzlich mein gesamtes Leben halbwegs normal und entspannt zu gestalten. Das schaffe ich so viel eher. Aber natürlich ist das eine gewisse, ich sage es aber vielleicht so eher Vorfreude, gepaart mit ein bisschen einer Aufregung. Aber ich sehe es so wie der Peter, ich bin sehr zuversichtlich und das erzeugt dann eine gewisse Ruhe, sage ich mal, und Entspanntheit. Und man kann sich im Hintergrund mit anderen wichtigen Themen dann auch noch beschäftigen. Und ich selber handhabe das so, das habe ich auch den Spielern und dem Trainer gesagt, dass ich versuchen werde, dann da zu sein, wenn Hilfe notwendig ist und wenn sie Unterstützung brauchen. Weil wenn das Team erfolgreich ist, bin ja nicht ich der jetzt wesentlich dazu beigetragen hat, sondern dann gibt es ja nur andere in dieser breiten Fußballlandschaft, die sich immer voll gesonnen und da reicht dann eine gewisse bescheidene Zurückhaltung und so möchte ich das auch leben und handhaben.
Dann danke Ihnen. Vielen lieben Dank für den Besuch. Auch an Sie, Carina, Peter, und danke auch Christian Ehenbauer. Alles Liebe und Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt gibt es noch Riesenrad, also bleiben Sie dran.
Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.
Mit Sky Cinema ist Paramount Plus bereits inklusive. Noch mehr Kino für zu Hause, mehr Drama, mehr Spannung, einfach mehr Entertainment. Mit Paramount Plus und Sky Cinema. All das mit deinem Sky Cinema Abo.
Wieso nicht?
Jetzt aktivieren unter sky.at Paramount Plus.
Sie wollen
Diskussionen, Gespräche über die schönste Nebensache der Welt.
Bekommen Sie bei Talk und Tore.
Danke fürs Einladen.
Wir blicken über den Tellerrand hinaus.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Show Abseits.
Schöne Studie habt, muss ich sagen. Hut ab.
Weiter geht's.
Ich begrüße Sie zu alle Spiele, alle Tore.
Analysen, Expertisen.
Jeder kann sich formieren, kann einmal durchschnaufen.
Eine runde Sache.
herzlich willkommen im Wiener Riesenrad.
Danke, dass ich da sein darf. Da herum, schön.
Gemischt, bunt, alles mit dabei.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Talk und Tore, Abseits. Alle Spiele, alle Tore und das Riesenrad. Ab sofort abrufbar auf Sky Q und Sky X.
Da ist Weber, ein herrlicher Schuss von Heribert Weber.
Ein Wahnsinnstor von Dejan Savic.
Polster und Tor.
Der macht das richtig schön. Und wie schön macht er das.
Was für ein Tor.
Man ist ein kleiner Puzzleteil von einer Geschichte und das ist schön.
Das war schon cool.
Von Herbert Prohaska, höchstpersönlich.
Wahnsinn.
Das war unglaublich.
Und ein Prachttreffer.
Na so etwas, ne?
Ein super Tor.
Unglaubliches Tor.
Mir fehlen die Worte.
Wir haben gelacht am Ende.
Da waren einige Amateure am Werk.
Legendär.
So wie das bis jetzt gelaufen ist, ist weit besser, als ich es mir selber erwartet habe.